Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Mieten in den Städten steigen immer weiter. Die Immobilienkaufpreise natürlich auch. Und es hilft eigentlich nur eins, es müssen mehr Wohnungen gebaut werden. Das ist seit Jahren klar. Trotzdem auch heute wieder die Nachricht des Deutschen Städtetags. 400.000 Wohnungen müssten jedes Jahr neu entstehen.
Wir haben nur noch eine Bauabteilung im Bundesinnenministerium. Da ist das Wohnen auf dem letzten Platz der Themengebiete, mit denen sich das Ministerium beschäftigt. Und ehrlich gesagt, Herr Seehofer scheint ganz andere Themen auf seine Agenda zu setzen als das Thema Wohnen. Das scheint noch nicht mal den zuständigen Minister zu interessieren.
Es passiert also nichts oder nur sehr wenig. Lösungsvorschläge von einem Wohnungsbauexperten der Hochschule Düsseldorf in dieser Podcast-Folge des Updates. Wir haben aber auch nach Schweden geschaltet. Dort gibt es ungewöhnlich viele Waldbrände. Kennen die Schweden eigentlich so nicht und die haben deswegen auch kaum noch Löschflugzeuge. Da ist es einfach momentan genauso trocken und heiß wie bei uns. Vorteil der trockenen Hitze ist allerdings auch wenig Stechmücken, ne? Auch in Schweden. Wir sprechen hier im Podcast über die Mückenarten, die uns jetzt bald wieder umschwirren, nachdem es ja ein wenig geregnet hat. Da kommen sie nämlich jetzt. Ist das schon eine Plage?
Um von einer Plage zu sprechen, bedarf es einem Anflug von Stechmücken von 20 Stechmücken pro Minute.
Aha. Und dann die CSU im Umfragetief. Wären am Sonntag Wahlen, dann würde die Partei in Bayern nur noch auf 38% kommen. Das ist der schlechteste Wert seit Jahrzehnten. Wir könnten jetzt natürlich über die CSU sprechen und analysieren, machen wir aber nicht. Wir sprechen mit der CSU und analysieren im Podcast zum Update vom 19. Juli 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Seit Jahren haben die EU und Ungarn, auch Teil der EU, Stress. Der Grund Ungarns Migrationspolitik. Daran ändert sich nichts, obwohl es immer wieder Kritik aus Brüssel gab. Jetzt erhöht die EU den Druck und zieht vor den Europäischen Gerichtshof gegen dieses Mitgliedsland. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Worum geht es in der Klage konkret?
Also bei der Klage geht es in erster Linie um die Transitzonen, die Ungarn in seiner Außengrenze aufgemacht hat. Das sind so Containerlager, die durch Stacheldraht gesichert sind und wo ständig bewaffnete Wächter die Flüchtlinge beaufsichtigen. Diese Transitzonen sind zwar generell erstmal mit EU-Recht vereinbar, aber nicht so, wie Ungarn das im Moment umsetzt.
Warum? Was genau passiert da in diesen Transitzonen?
Also in diesen Transitzonen können die Flüchtlinge ihren Antrag auf Asyl stellen, oder besser gesagt, also sie müssen ihren Antrag auf Asyl dort stellen, nirgendwo sonst, nur in diesen Zonen. Das Problem ist aber, nur eine begrenzte Anzahl an Menschen hat überhaupt Zugang zu diesen Transitzentren, Transitzonen, und das erst nach einer ziemlich langen Wartezeit. Dann werden die Flüchtlinge deutlich länger dort festgehalten, als nach EU-Recht erlaubt ist. Da wäre nämlich das Maximum 4 Wochen. Außerdem sagt die EU-Kommission noch, dass auch die Abschiebepraxis in Ungarn gegen EU-Recht verstößt. Einmal sei nämlich nicht gewährleistet, dass Abschiebeentscheidungen einzeln erlassen werden. Außerdem würden die Betroffenen auch keine Infos über mögliche Rechtsmittel bekommen. Also zum Beispiel, um auch Einspruch gegen einen Asylentscheid einzulegen.
Wenn der Europäische Gerichtshof der EU jetzt Recht gibt, was passiert dann?
Dann droht Ungarn erstmal eine ziemlich hohe Geldstrafe. Also vor den EuGH zu ziehen, ist für die EU sozusagen der letzte Schritt, die letzte Möglichkeit, etwas zu tun in so einem Vertragsverletzungsverfahren, wie das so schön heißt. Der erste Schritt ist dagegen ein sogenanntes Aufforderungsschreiben. Das hat Ungarn heute von der EU auch erhalten. Da geht es um ein Gesetzespaket, das die Regierung im Juni verabschiedet hat, das sogenannte Stop-Soros-Gesetzespaket. Da will die EU-Kommission jetzt erstmal ausführlichere Infos zu haben.
Okay, sag mal, was steckt dahinter, hinter diesem Stop-Soros-Gesetzespaket?
Der Name spielt auf George Soros an, ein US-Milliardär mit ungarischen Wurzeln. Der unterstützt weltweit NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel halt Flüchtlingshelfer. Und genau da setzt eben dieses neue Gesetz an. Es gibt im ungarischen Strafgesetzbuch jetzt den Strafbestand der Beihilfe zur illegalen Migration. Also wenn jemand einem Migranten hilft, der illegal aus einem Nicht-Schengen-Land nach Ungarn kommt, dann drohen dem bis zu 1 Jahr Haft. Geht gar nicht, sagt die EU. Die Vorschrift schränkt einerseits das Asylrecht ein, andererseits aber auch die Rechte von EU-Bürgern, die Migranten und Flüchtlingen helfen wollen.
So, und du hast gerade gesagt, das ist jetzt ein Aufforderungsschreiben, also der erste Schritt, den die EU deswegen unternimmt. Was passiert denn da jetzt als nächstes?
Jetzt hat Ungarn erstmal 2 Monate Zeit, um sich dann dazu zu äußern. Dann ist die EU-Kommission wieder dran, die prüft dann die Antwort. Und wenn sie dann wieder zu dem Schluss kommt, dass Ungarn seinen Verpflichtungen nach dem EU-Recht nicht nachkommt, dann muss sie das wieder begründen und dann die Regierung in Ungarn förmlich dazu auffordern, dass sie mal dafür sorgen soll, dass die eigenen Gesetze nicht gegen EU-Gesetze verstoßen. dann kriegt das Land nochmal Zeit, das zu tun. In den meisten Fällen klappt das dann auch. Bei Ungarn war es jetzt eben bei den Transitzentren, über die wir jetzt am Anfang gesprochen haben, nicht der Fall. Und deshalb ist die EU jetzt eben noch den letzten Schritt gegangen und hat die Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Und bei dem Gesetzespaket, das Ungarn jetzt eben gegen Flüchtlingshelfer verabschiedet hat, könnte das im schlimmsten Fall dann auch vom EuGH enden.
Die EU-Kommission verklagt Ungarn wegen seiner Asylpolitik vor dem EuGH. Außerdem hat die EU heute wegen eines umstrittenen Gesetzespakets ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Was das alles bedeutet, hat uns Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mückenzeit. Die trockenen Wochen. Ja, da ging es ja eigentlich. War viel zu trocken in vielen Regionen Deutschlands, deswegen keine Stechmücken. Aber sobald es dann anfängt, bei warmem Wetter zu regnen, dann gibt es ein ideales Umfeld für viele Stechmücken. Es geht also jetzt bald los. Unser Reporter Martin Krinner, der ist schon ordentlich zerstochen worden tatsächlich. Und er hat sich gefragt, was für eine Mücke war das denn wohl bei ihm? Er hat sich auf die Suche gemacht.
Gestern Abend auf meiner Terrasse. 25 Grad, ein laues Lüftchen, Musik im Ohr und ein kühles Bier im Glas. Also Wohlfühlatmosphäre komplett, bis es dann nach ein paar Minuten losging. Beim ersten Mal war es ja noch okay, aber dann kam die zweite. Und die dritte. Und nach dem sechsten Stich in einer Stunde habe ich mich dann doch gefragt, kommt da jetzt eine Plage oder was ist da los?
Also erstmal müssen wir einen kleinen Ausflug machen und überlegen, was ist eine Plage?
Sagt Doreen Walter. Sie ist Biologin. Sie arbeitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Das ist so ein paar Kilometer östlich von Berlin. Und ich erwische sie gerade beim Mückensammeln im Moor.
Wenn wir beide jetzt beispielsweise zu einer Grillparty gehen würden, dann würden Sie sich vielleicht schon von zwei Mücken geplagt fühlen. Und bei mir wäre die Schmerzgrenze vielleicht erst bei 50 oder 100. Um von einer Plage zu sprechen, bedarf es einem Anflug von Stechmücken von 20 Stechmücken pro Minute.
Okay, also in einer Stunde müssten es ja dann 1200 Anflüge sein. Mit meinen 6 Stichen pro Stunde hatte ich also noch keine Plage. Aber trotzdem würde mich interessieren, was für Viecher waren das jetzt? Am größten ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die schlichte deutsche Hausmücke war. Die ist hier nämlich am weitesten verbreitet. Vielleicht war es aber auch eines dieser exotischen Mitbringsel, das mit einer Kiste Mangos aus Südostasien eingeschleppt worden ist.
Einen besonders schlechten Ruf hat die Gelbfiebermücke. Die steht also ganz oben, ist die Mücke mit dem höchsten Gefährdungspotenzial. Diese Mücke ist aber ausgesprochen wärmeliebend und wird es nie schaffen, sich bei uns zu etablieren.
Das Dengue-Fieber oder eine ähnliche Tropenkrankheit kann ich mir auf die Art und Weise also nicht einfangen. Die Gelbfiebermücke braucht nämlich 25 bis 30 Grad als Durchschnittstemperatur. Also keine Chance in unseren Breiten. Aber es gibt ja auch noch andere.
Ja, wir haben eine ganze Handvoll. Die wichtigsten Arten sind die asiatische Tigermücke und die asiatische Buschmücke.
Wenn die ihre Eier ablegen, dann reicht ihnen ein kleines Gefäß. Ein Blumenuntersetzer zum Beispiel oder eine leere Cola-Dose. Und eigentlich sind diese beiden Arten zwar auch frostempfindlich, also nicht an das Leben in Deutschland angepasst.
Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, dass die Mücke zum Beispiel in der Kanalisation eine Überwinterungsmöglichkeit findet, dann ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass die Mücke hier sicher über den Winter kommt. Und das zeigt sich jetzt seit einigen Jahren, dass es in einigen Orten Deutschlands die Mücke bereits geschafft hat, sich zu etablieren.
Theoretisch könnten sie mir ebenfalls exotische Krankheiten anhängen. Das West-Nil-Virus zum Beispiel oder das Chikungunya-Fieber. Doreen Walter gibt da allerdings auch Entwarnung.
Die Mücken, die bei uns in Deutschland vorkommen, tragen keine Krankheitserreger in sich. Sie bekommen eine gewisse Gefährlichkeit, wenn sie mit einem zurückkehrenden Reisenden zusammenkommen, der infiziert nach Deutschland zurückkommt. Beispielsweise der in den Tropen war und mit Dengue oder Chikungunya infiziert zurückkommt. Und wenn dann eine Mücke auf diesen Erkrankten trifft, dann kann die Mücke gefährlich werden, weil sie dann in der Lage ist, diesen Erreger auch auf andere zu übertragen. Und nur dann ist wirklich eine Mücke gefährlich.
Und deswegen wüsste Doreen Walter jetzt auch ganz gerne, was mich da gestern gestochen hat. Sie sammelt diese Informationen für ihren Mückenatlas. Das ist eine Karte im Netz, in der alle Mückenpopulationen in Deutschland verzeichnet sind. Und dafür wartet sie auf Einsendungen. Wenn ich also heute Abend heimkomme, dann werde ich die Mücken, nein, nicht erschlagen, sondern mit einem Marmeladenglas oder sowas ähnlichem einfangen. Dann werde ich sie über Nacht in die Tiefkühltruhe legen, morgen früh die Mückenleiche umpacken, zum Beispiel in eine Streichholzschachtel oder sowas, und dann an den Mückenatlas schicken. Dort wird die Mücke dann ganz genau bestimmt und ich bekomme die Nachricht, was war das für ein Vieh und muss ich jetzt irgendwas unternehmen oder war es doch ein harmloses Exemplar und ich darf mich einfach nur darüber freuen, dass ich frisches Vogelfutter im Garten habe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
38% für jede Partei auf Bundesebene wäre das ein Grund zu jubeln, ganz ehrlich. Aber für die CSU wäre so ein Ergebnis bei der anstehenden Landtagswahl eine Katastrophe. So niedrige Umfragewerte hatte die CSU schon seit 20 Jahren nicht mehr. Wir sprechen jetzt mit Ozan İbaş, Landesvorsitzender des Arbeitskreises Migration und Integration in Bayern. Herr İbaş, Ankerzentren, sogenannter Masterplan, verschärfte Grenzkontrollen. Ist die CSU momentan noch Ihre Partei?
Selbstverständlich ist es meine Partei. Ich meine, innerhalb der CSU gibt es immer wieder Themen, die wir auch innerhalb der Partei kritisch besprechen. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, dass wir innerhalb der Partei auch über diese Themen reden. Und natürlich, selbstverständlich ist es meine Partei.
Agiert die CSU momentan im Wahlkampf völlig nach Plan, geht von A nach B oder ist es vielleicht dann doch ein bisschen hektisch?
Also grundsätzlich glaube ich, inhaltlich sind wir sattelfest und inhaltlich sind wir auch auf dem sehr richtigen Weg. Die Art und Weise dessen, wie wir bestimmte Sachen darstellen, da müssen wir uns sicherlich hinterfragen, weil ich sage immer, es ist wichtig, was man sagt, aber es ist noch wichtiger, was bei den Menschen draußen ankommt.
Aber vielleicht kommt es dann tatsächlich bei den Menschen eher so an, als würden sie hektisch hin und her springen, gerade bei der CSU. Die CSU ist in den Umfragen auf einem historischen Tiefstand mit 38%. Oder was glauben Sie, woran liegt's?
Natürlich der Streit mit der CDU, das war der eine Punkt, dass man sich hätte ersparen können, so in der Form. Aber grundsätzlich sage ich immer, es geht um die Themen. Die Themen müssen im Vordergrund stehen, nicht die Personen und auch nicht irgendwelche Schwierigkeiten, die zwischen einem stehen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass wir über bestimmte Themen streiten können. In der Außenwirkung, das haben wir in der Vergangenheit immer gesehen, dass eine geschlossene Union immer stärker ist. Dass das jetzt natürlich so rüberkommt, dass die CSU national Alleingänge machen möchte und dass die CSU nur auf Bayern sich beschränkt. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, das wissen wir alle, dass wenn die CSU seit 2015 bestimmte Richtungen nicht eingeschlagen hätte, auch in der Asylpolitik, dass wir bei weitem nicht so vorangekommen wären, wie wir jetzt vorangekommen sind. Und dass es natürlich strittige Themen gibt, wo man sich auch mal streiten muss, zwar nicht in der Öffentlichkeit, das sage ich nochmal wirklich bewusst, die Art und Weise, die müssen wir überdenken, aber das Inhaltliche steht im Vordergrund und da stehe ich auch dazu, was die CSU bis dato durchgesetzt hat, beziehungsweise auch versucht hat durchzusetzen.
Dann schauen wir doch mal aufs Inhaltliche und auf die Themen. ARD Deutschland-Trend, 86% der Deutschen wollen, dass abgelehnte Asylbewerber konsequenter abgeschoben werden. 62% wollen, dass bestimmte Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen werden. Genau Ihre Themen, Ihre Inhalte, auf die Sie gerade so gepocht haben, warum erreichen Sie die nicht damit, die Leute?
Bei diesen Themen haben wir ja wirklich harte Auseinandersetzungen auch mit unserer Schwesterpartei gehabt. Wir haben einen guten Kompromiss erzielt innerhalb der Union, aber auch mit der SPD. Ob Sie das jetzt Ankerzentren nennen oder Ankerverfahren nennen, grundsätzlich es geht um das, dass eine geregelte Zuwanderung da ist, wo Recht und Ordnung herrscht. Und das stand ja auch in unserem Koalitionsvertrag mit
aber
SPD
Sie erreichen
und
die
CDU.
Menschen nicht damit.
Ja, das ist natürlich die andere Frage. Also die eine Frage ist, ob wir es geklärt haben. Ja, es wurde in der Koalition und auch innerhalb der Union geklärt. Und ob es bei den Menschen ankommt, ich glaube, dass es wirklich so ist. Inhaltlich sagen viele Menschen, ja, wir sind voll auf der Linie, aber die Art und Weise rückt einfach dieses Inhaltliche in den Hintergrund. Und das ist ja das, was ich moniere. Und inhaltlich können wir über vieles reden, aber grundsätzlich glaube ich, Sie haben dieses Jahr tief angesprochen mit 38%. Ja, es liegt sicherlich an der Art und Weise. Und diese Art und Weise werden und müssen wir in den nächsten knapp 90 Tagen, die wir noch haben, ändern. Und wenn wir diese Art und Weise, glaube ich, in der Kommunikation, im sprachlichen Duktus ändern, dann glaube ich auch, dass wir gute Ergebnisse erzielen werden und dass wir Bayern weiterhin, so wie wir es bisher gemacht haben, seit 40 Jahren auch weiter gestalten können.
Ich glaube ja, dass viele Menschen eigentlich es gutheißen, wenn Politiker auch innerhalb von einer Koalition mal streiten. Aber wenn Sie sagen, es ist einfach diese Wortwahl gewesen der vergangenen Wochen und Monate, welchen Rat würden Sie denn Horst Seehofer, Markus Söder geben, damit sie jetzt für die Wahl sich erfolgreich aufstellen? Also einfach nicht mehr streiten?
Ja. Markus Söder hat gesagt, dass er das Wort Asyltourismus, das Pendant dazu ist die Sekundärmigration, aber ich bin auch der Meinung, dass wir das Wort Asyltourismus nicht unbedingt in den Mund nehmen müssen, und da hat er ganz klar und deutlich gesagt, der Ministerpräsident Söder, dass er dieses Wort nicht mehr in den Mund nehmen möchte, und er hat auch gestern gesagt, welche Themen wichtig sind, und da muss ich ehrlich sagen, Familiengeld, Landespflegegeld, Eigenheimzulage, das sind die Themen, die die Menschen auch bewegen, wo die Menschen auch sagen, da habe ich was von, und das verstehe ich auch. Und ich glaube, wir dürfen nicht nur als Politiker eins machen, dass wir Politik für Politikwissenschaftler, für Juristen oder für Wissenschaftler machen, sondern für die Menschen da draußen. Und wir müssen Politik verständlich machen. Und das ist auch mein Appell an jeden Einzelnen, nicht nur an die politische Führungsspitze. Wir müssen jetzt zusammenstehen, auch wenn es schwierige Phasen sind, müssen wir da auch wirklich inhaltlich so sattelfest sein. Und da ist es natürlich so, dass die Führungsspitze das vorlebt. Und dass es dann natürlich die Außenwirkung hat, dass wir wirklich im Oktober dann auch ein deutliches und gutes Ergebnis haben werden.
Ozan İbaş von der CSU zum Umfragetief seiner Partei, 3 Monate vor der Landtagswahl.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Musiker und besonders Rapper investieren Geld gerne mal in eigene Klamottenlinien oder Streaming-Plattformen oder Kopfhörer oder eigene Wodka- oder Energy-Drink-Marken. Nicht so Chance the Rapper. Den kennt ihr. Den spielen wir hier in Deutschlandfunk Nova. Und Chance the Rapper hat jetzt eine Online-Nachrichtenseite gekauft, die sich um News aus Chicago kümmert. Martina Butler, unsere Korrespondentin in den USA, in Washington. Was genau hat da Chance the Rapper gekauft, dieses Chicagoist? Was ist das?
Das ist eine Online-Webseite, die sich vor allem mit Nachrichten aus Chicago befasst. Also ich habe die jetzt gerade mal direkt vor mir offen, und da sind so Themen drauf, wie zum Beispiel haben wir so Fahrradlanes oder wenn zum Beispiel Bauvorhaben sind oder wenn Michelle Obama in der alten Heimatstadt auftritt. Also all solche Sachen, Restaurant-Tipps. Das ist im Endeffekt für vor allem viele junge Leute, die in Städten wohnen, sind solche lokalen Webseiten eben die Hauptinformationsquelle, wenn sie eben nicht versuchen, auf ein Angebot von einem größeren Medienhaus eben zu gehen. Und diese Webseite hat es gegeben bis Ende letzten Jahres. Und dann hat der Besitzer sie dicht gemacht, weil Journalisten es gewagt haben, sich einer Gewerkschaft anzuschließen. Und jetzt hat Chance the Rapper gesagt, okay, ich werde diese Webseite wiederbeleben und werde da ein unabhängiges Medium etablieren, verspricht er, das eben sehr unterschiedliche Menschen und Inhalte zum Thema haben wird.
Hm. Chance the Rapper hat am Mittwochabend auch noch 4 neue Songs veröffentlicht. Und in einem, und zwar in I Might Need Security, so heißt der Song, da heißt es: Ich habe den Chicagoist gekauft, nur um dich rassistischen ... aus dem Geschäft zu treiben. Bezieht sich das auf den Vorbesitzer von Chicagoist, also den Betreiber der Seite damals?
Also das ist wirklich der Interpretation noch komplett offen gelassen. Also er hat im Ersatz davor, bevor er eben, das ist seine Art der Pressemitteilung sozusagen gewesen, so hat die Welt davon erfahren, dass eben Chance the Rapper überhaupt diese Online-Seite gekauft hat. Und im Satz davor sagt er aber ganz klar, ich habe im Endeffekt eine Liste mit Leuten, mit denen ich eigentlich abrechnen will. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll. Und in diesem Song hat er eben auch Kritik, zum Beispiel auch am Bürgermeister von Chicago oder auch an einer anderen Zeitung, einer großen Tageszeitung aus der Stadt, die da eben berichtet. Also das sind im Endeffekt, so verstehe ich ihn, sehr viele, die er da auf seiner Liste hat und nicht zwangsläufig nur den Vorbesitzer von Chicago ist.
Neben seiner Musik ist Chance the Rapper in den vergangenen Jahren durch soziales Engagement auch aufgefallen. 2017 hat er zum Beispiel $1 Million an die Chicago Public Schools gespendet. Also Chicago scheint ihm ganz besonders wichtig zu sein, ne?
Ja, das ist seine Heimatstadt. Und weil es seine Heimatstadt ist, engagiert er sich da, hat sich auch echt einen Namen gemacht, eben mit seinem sozialen Engagement. Das Geld für die öffentlichen Schulen ist ein Beispiel, aber er hat auch eine eigene Wohltätigkeitsorganisation ins Leben gerufen, wo er versucht, eben junge Leute auf die Spur zu bringen und zu sagen, wisst ihr was, ich versuche euch weiterzuhelfen, damit ihr es eben schafft. Das ist im Endeffekt ein Non-Profit, vor allem für Jugendliche, für junge Leute aus Chicago. Und er hat mal gesagt, also ich werde immer in Chicago Chicago leben, bis ich sterbe. Ich bin vielleicht ab und zu mal weg für eine Tour, aber wenn ich zurückkomme, werde ich mich immer für euch einsetzen. Und das erklärt sehr gut, warum er sich eben für diese ganzen Sachen in Chicago engagiert.
Chance the Rapper hat die Online-Nachrichtenseite Chicago ist gekauft. Infos waren das von unserer USA-Korrespondentin Martina Butler hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass es im Sommer Waldbrände gibt, in Spanien oder in Italien oder in Portugal, das überrascht nicht. Ne? Jetzt ist es aber selbst in Schweden so heiß und trocken, dass die Schweden massive Probleme mit Waldbränden bekommen. Carsten Schmiester, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Stockholm. Wie schlimm ist denn die Lage bei euch? Warum können sich die Brände da so schnell ausbreiten?
Weil das Wetter hier einfach total ungewöhnlich ist. Wir haben eine Hitzewelle, das alleine ja klingt schon ein bisschen seltsam bei Schweden, die dauert aber schon seit Ende April und die Statistiker sind ja immer sofort dabei und haben gesagt, das haben wir hier seit 71 Jahren so nicht gehabt, einen so warmen oder heißen Mai sogar seit über 150 Jahren nicht. Und da Schweden zu 70% mit Wald bedeckt ist, ist der schön ausgetrocknet. Dann kommt eben totaler Ausfall von Regen dazu, ein bisschen Wind, da entzündet sich schon mal was von alleine, aber, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, eine Menge Leute haben auch noch gegrillt, obwohl sie es besser nicht mehr gemacht hätten im Wald. Und auch das gilt als Ursache für einige dieser inzwischen ungefähr 40 Feuer, die sehr, sehr groß sind, 15 davon gerade außer Kontrolle.
Du sagst es, so heiß war es schon lange nicht mehr. Gab es denn in Schweden jemals so schlimme Waldbrände wie dieses Jahr?
Es gab schon schlimme Waldbrände, die letzten schlimmen Waldbrände 2014. Allerdings sind diese jetzt schon schlimmer und der Zivilschutz hat gesagt, jetzt sind wir schon an einem Punkt angekommen, 20.000 Hektar betroffen, an denen kann sich hier niemand erinnern. In Schweden so schlimm war es noch nie, aber so ähnlich schon auch.
Warum haben die Behörden, warum hat die Feuerwehr so große Probleme, die Brände einzudämmen?
Es gibt einen ganz banalen Grund. Schweden hat Sommerferien und das gilt hier ja wirklich für alle. Also es gibt immer den Witz, im Sommer in diesen 10 Wochen, wo hier niemand arbeitet, wird das Land von Praktikanten regiert. Da ist was dran. Die sind einfach alle im Moment jetzt erstmal nicht da gewesen. Keiner hat damit gerechnet. Wir haben jetzt gerade das Phänomen, dass die Armee sogar Leute aus dem Urlaub zurückholt, so sie denn erreichen, der Zivilschutz auch. Und dann haben sie vor ein paar Jahren auch mal in einer Sparoffensive eigene Löschflugzeuge abgeschafft. Einfach, weil es lange gut gegangen ist, wie das so ist. Und haben sie sich überlegt, das können wir sparen, das Geld. Und jetzt geht es halt richtig schief. Der Zivilschutz ist total überfordert. Es sind schon 2 Löschflugzeuge aus Italien angekommen. 2 weitere aus Frankreich sind unterwegs. Norwegen hat Hubschrauber zur Verfügung gestellt, weil einige der schwedischen Hubschrauber zum Beispiel gar nicht die richtigen Hakenvorrichtungen hatten, um die schweren Wassersäcke zu transportieren.
Als ich das letzte Mal im Sommer in Schweden war, da erinnere ich mich an wirklich saftige Wälder, an diesen typischen Moosboden, diesen weichen Boden, über den man läuft im Wald, grüne Bäume. Wie muss ich mir das momentan vorstellen? Ist wirklich auch alles gelb bei euch, so wie bei uns in Deutschland zum Teil?
Nee, es ist doch, ich wohne ja selber auch außerhalb von Stockholm. Also wenn du genau hinguckst, dann siehst du einfach die Pflanzen, die Büsche vor allen Dingen und auch kleinere Bäume, denen geht es richtig schlecht. Die werden relativ schnell jetzt die Blätter schmeißen und selbst wenn es jetzt anfangen würde zu regnen, wird es nicht mehr grün werden. Aber es ist schon noch grün hier, allerdings so ein fieses, schwärzliches Grün, wo man eigentlich sieht, die Natur kämpft und zwar auf der letzten Rille sozusagen. Da ist nicht mehr viel Zeit und leider Gottes ist die Wettervorhersage im Moment so, dass es erst noch mal eine Weile so weitergeht.
Schweden hat ja ganz oft ein Mückenproblem auch. Wie ist es denn in diesem Jahr, wo es so heiß ist?
Ja, Mücken brauchen Feuchtigkeit. Damit ist die Frage beantwortet. Die sind wahrscheinlich alle längst hin, aber das hilft ja keinem, weil die Leute auch nicht mehr dahin können, wo sonst die Mücken sind. Es ist einfach für alle zu heiß.
In Schweden sind Waldbrände außer Kontrolle geraten. Die Infos von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Carsten Schmiester.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Leute in Berlin, in München, in Stuttgart, in Köln, in Frankfurt, in Hamburg, viel Erfolg weiterhin bei der Wohnungssuche. Es gibt einfach keine Neuigkeiten, die gut klingen. Der Wohnungsmarkt in vielen Städten in Deutschland bleibt angespannt. Die Mieten steigen weiter, die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser auch. Und heute hat dann der Deutsche Städtetag die Zahl 400.000 genannt. Das ist die Zahl an Wohnungen, die jedes Jahr neu entstehen müssten. Jedes Jahr. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, Moment mal, das habt ihr ja 2017 auch schon mal berichtet. Das stimmt, ja. Und deshalb rufen wir jetzt auch wieder den Gesprächspartner vom vergangenen Jahr an. Volker Eichener, Wohnungsbauexperte der Hochschule Düsseldorf. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Eichener, Sie haben vor einem Jahr gesagt, das Problem muss zur Chefsache gemacht werden. Haben Sie das Gefühl, man hat Ihren Rat befolgt?
Nein, überhaupt nicht. Also man hört die Bundeskanzlerin ganz selten nur vom Wohnungsbau und Wohnungsbauförderung reden. Wir haben auch kein richtiges Bauministerium mehr, wie wir das früher hatten. Wir haben nur noch eine Bauabteilung im Bundesinnenministerium. Und wenn Sie auf die Website schauen des Bundesinnenministeriums, da ist das Wohnen auf dem letzten Platz der Themengebiete, mit denen sich das Ministerium beschäftigt. Und ehrlich gesagt, Herr Seehofer scheint ganz andere Themen auf seine Agenda zu setzen als das Thema Wohnen. Das scheint noch nicht mal den zuständigen Minister zu interessieren.
Was wäre denn dann da die genaue Aufgabe der Chefin? Also wäre dann die Aufgabe, selbst Wohnungen zu bauen? Also der Staat baut Wohnungen? Oder ist es eher dieses Bauflächen freigeben und dass es schnell geht, Bauanträge gut durchwinken?
Alles, alles. Wir müssen an ganz, ganz vielen Maßnahmen ansetzen und alle Gebietskörperschaften müssen was tun. Die Kommunen müssen Grundstücke ausweisen, müssen Planungsprozesse beschleunigen. Die Länder müssen die Wohnungsbauförderung ausweiten. Aber der Bund kann auch eine Menge tun. Der Bund muss eigentlich seine Mittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus aufstocken und zwar richtig vervielfachen. Das sind zurzeit 518 Millionen Euro. Das ist ein Promillebetrag des Bundeshaushalts. Der ist kaum messbar und der soll auch noch 2019 auslaufen und ersatzlos gestrichen werden. Also das Gegenteil muss gemacht werden. Also man muss diesen Betrag von 518 Millionen mindestens vervierfachen, wenn nicht noch stärker ansteigen. Außerdem muss der Bund was an der steuerlichen Förderung tun. Also es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Und was wir brauchen, ist eine Offensive. Wir brauchen eine Wohnungsbauoffensive. Und dazu muss der Wohnungsbau auch zur Chefsache gemacht werden.
Wohnen wird ja unter anderem auch deswegen so teuer, weil Privatinvestoren, die ja die Wohnungen bauen könnten, sagen, naja, ich habe mittlerweile so viele Vorschriften, Energieeinsparverordnung und Brandschutz. Das sind hunderttausende Vorschriften, wenn ich das Haus baue, das Mehrfamilienhaus. Das wird so teuer am Ende. Ich muss die Wohnungen so teuer verkaufen, dass der Käufer am Ende halt auch teuer vermieten muss. Da kann man ja eigentlich jetzt nicht mehr dran, ne?
Naja, also auch das ist eine Frage der Prioritäten. In den letzten Jahren waren alle anderen Themen für uns wichtiger als der Bau von Wohnungen, die Energieeinsparung und Barrierefreiheit und noch Abwassermanagement und was weiß ich alles. Und da darf man sich nicht wundern, wenn die Wohnungsbaufertigstellungen zurückgehen. Und wenn Sie heute auf die Verlautbarung des Bundesinnenministeriums lesen, dann stellen Sie fest, ja, wir wollen neuen Wohnungsbau, aber die Wohnungen müssen natürlich ökologisch verträglich sein und. Und da merkt man, da ist immer noch nicht der Wille zu erkennen, die Wohnungsnot wirklich zu beseitigen.
Ja, Moment, aber da schlagen natürlich auch zwei Herzen in unserer Brust, weil wir wollen ja auch, dass es eben ökologisch alles in Ordnung ist. Und dann wird es halt am Ende vielleicht teurer. Muss dann, ja, was könnte denn passieren, dass wir beides erreichen?
Ach, wissen Sie, das ist eine Frage auch der vernünftigen Balance. Wenn wir zum Beispiel an Dämmung denken, die letzten 10% Energieeinsparung erfordern dann 80% der Kosten. Also da kann man, glaube ich, auch vernünftigere und bessere Kompromisse finden. Es gibt heute auch andere Techniken, mit denen wir den Energieverbrauch optimieren können. Beispielsweise intelligente Computersteuerung nach Anwesenheit in den einzelnen Räumen. Ich glaube, da können wir auch einfach ein bisschen innovativer denken.
Was glauben Sie, sprechen wir uns in einem Jahr um diese Zeit wieder?
Ich fürchte ja. Erstens, weil natürlich die Wohnungsmärkte Tanker sind, die nur sehr, sehr langsam ihren Kurs ändern. Und es dauert auch Jahre, bis wir das Defizit, das wir in den Städten schon haben, abgebaut haben werden. Und zweitens sehe ich immer noch nicht die politische Entschlossenheit, die Wohnungsnot zu beseitigen.
Volker Eichner, Wohnungsbauexperte der Hochschule Düsseldorf, live in Deutschlandfunk Nova. 400.000 Wohnungen pro Jahr müssten entstehen, passiert aber nicht. Hier ist das Update am Donnerstagabend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ganz ehrlich, wie sehr hat Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, sich mit seinem Auftritt mit Putin in Helsinki selbst geschadet? Wer US-amerikanische News-Networks oder auch Late-Night-Shows oder auch Comedy-Sendungen guckt, der merkt, das Thema knallt einfach weiter momentan. Die Kritik am Präsidenten bleibt. Sowohl Demokraten als auch Republikaner waren zuerst sprachlos, danach aber umso lauter nach dieser Pressekonferenz von Trump und Putin in Helsinki. Heute bekommt Trump Unterstützung Und zwar von Putin selber. Er nennt das Treffen einen Erfolg. Ob das jetzt Trump hilft oder nicht, sei dahingestellt. Wir klären es jetzt mal mit Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington. Thilo, du bist auch oft fassungslos über die Trump-Regierung. Wie oft hast du diese Woche im Office gesessen und mit dem Kopf geschüttelt?
Ja, ich glaube, ich bin aus dem Kopfschüttel gar nicht mehr so richtig rausgekommen. Ich teile die Einschätzung derer, die sagen, sowas hat es in der amerikanischen Geschichte tatsächlich noch nicht gegeben. Was ist da seit Anfang Juni nicht alles passiert? Trump hat den G7-Gipfel in Quebec platzen lassen, er hat den NATO-Gipfel an die Wand gefahren, er hat die engsten Verbündeten verprellt, sich anschließend Putin ganz offensichtlich an die Brust geworfen. Anschließend folgte am Anfang dieser Woche eine beispiellose Kaskade an Dementis, Klarstellungen, Korrekturen, Lügen. Diese Widersprüche sind überhaupt nicht mehr aufzulösen. Donald Trump übt sich darin, Nebelkerzen zu schmeißen, und das alles macht einen natürlich irgendwie sprachlos.
Der Spiegel schreibt davon, dass Trump sogar zu dumm ist zum Lügen. Wie siehst du das?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube nicht, dass Donald Trump dumm ist. Innerhalb seines vermutlich wirklich eingeschränkten Horizonts, politischen Horizonts, ist er absolut konsequent und konsistent. Er schmeißt Nebelkerzen, er lenkt ab, er treibt die Schlagzeilen immer weiter voran. Das ist nicht Dummheit, sondern das ist Methode. Und er verfolgt damit eine Programmatik, die er seit den 1980er Jahren predigt. Das ist nachlesbar. Er ist ein Protektionist, das setzt er jetzt konsequent mit seinem Handelskrieg in die Realität um. Er ist ein Gegner des Westens, seiner Strukturen, seiner Institutionen, seiner Verträge, seiner verbindlichen Absprachen. Er ist ein Isolationist, ein Nationalist, und ich fürchte, Donald Trump für dumm zu erklären oder zu sagen, den sollte man nicht ernst nehmen, das heißt, ihn dramatisch zu verharmlosen. Er ist kein Gaukler, er ist kein Narr, er ist brandgefährlich. Er hat in 1,5 Jahren dramatisch Hand an die Weltordnung gelegt, und ich habe noch die Verharmloser im Ohr, die nach seiner Wahl gesagt haben, den fangen wir schon ein, der wird sich schon einbinden lassen. Nichts davon. Es sollte einem beim Lesen seiner Tweets das Lachen im Halse stecken bleiben, denn alles, was Trump schreibt, setzt er 1:1 um. Er ist der Disruptor-in-Chief, der Chefstörer vom Dienst, wie amerikanische Medien schrieben.
Aber dass die Demokraten protestieren, das ist ja nichts Neues. Jetzt nach Helsinki gab es harte negative Worte auch von den Republikanern. Was ist da bei dir besonders hängen geblieben?
Ja, es wird natürlich Unverständnis geäußert über die vielen Widersprüche. Es werden Befürchtungen laut über das, was da besprochen worden ist mit Putin und möglicherweise sogar beschlossen worden ist, wie jetzt der russische Botschafter in Washington kundgetan hat. Mit dem Treffen von Putin, mit Putin hat Donald Trump offensichtlich eine Grenze überschritten und er scheint jetzt eine Grenze, weitere Grenze überschreiten zu wollen. Das Weiße Haus hat angedeutet, den Wunsch Russlands zu prüfen, den ehemaligen amerikanischen Botschafter in Moskau, McFaul, zu verhören. Das ist ein Ex-Botschafter. Er repräsentiert die Vereinigten Staaten in Moskau. Das ist nicht nur ein persönlicher Angriff auf McFaul, das ist ein Angriff auf die Grundfesten des Staates. Aber es äußern sich immer nur die bekannten Kritiker Trumps. Man hört ja immer wieder dieselben Namen. Lindsey Graham, John McCain, Ben Sasse, Jeff Flake. Die anderen, die halten still. Die kuschen. Sie wollen wiedergewählt werden. Sie fallen ihrem Präsidenten nicht in den Rücken, der ihnen eine unglaubliche Macht verschafft hat. Sie wollen sich ihre Karriere nicht ruinieren. Ich habe heute eine neue Umfrage gelesen. 79% der Republikaner unterstützen es, wie Donald Trump mit Putin umgegangen ist.
Jetzt hat Trump mehrfach angesetzt. Er hat Erklärungen abgegeben. Die zweifelhaften Versprecher, would statt wouldn't, hat er behauptet. Wie wird denn darüber in den USA diskutiert? Und da würde mich vor allem interessieren, wie das sonst so Trump-freundliche Fox News eigentlich macht. Wie gehen die damit um?
Ja, die konnten das natürlich nicht verschweigen. Die haben auch darüber berichtet. Und auch dort ist, das muss man wirklich sagen, Kopfschütteln geäußert worden. Auch dort gab es Kritik. Auch dort kamen Demokraten zur Sprache in Interviews. Aber die Kritik ist doch sehr, sehr viel verhaltener ausgefallen, als dies etwa bei CNN der Fall gewesen ist oder bei den sämtlichen liberalen Medien der Vereinigten Staaten, die eben sehr deutlich von vielen Anzeichen für Hochverrat sprechen. Das ist bei Fox News natürlich nicht zu hören.
Du hast gerade gesagt, viele, viele Republikaner verteidigen ihn, weil sie wiedergewählt werden müssen. Da sind ja bald Wahlen. Gibt es sonst Stimmen und Argumente, also derer, die Trump noch verteidigen?
Naja, es gibt Leute, die sagen, lasst uns doch mal auf den Kern des Ganzen gucken. Donald Trump hat sich mit Wladimir Putin getroffen. Das ist doch ganz normal, dass es auch Vier-Augen-Gespräche gibt. Sie betonen, wie wichtig es doch sei, mit Russland klarzukommen und wie schön es wäre, wenn es Donald Trump gelänge, Wladimir Putin einzubinden und dazu zu bewegen, seine Cyberangriffe einzustellen. Das wäre doch verdienstvoll. Aber man muss sagen, es drängt sich keiner vor die Mikrofone, um Donald Trump zu verteidigen. Die Parole scheint mir zu sein, Kopf einziehen und möglichst wenig Oberfläche zeigen.
Dankeschön. Live aus Washington, Thilo Kössler, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent. Und das war's von uns. Das war das Update am Donnerstagabend, mit dabei Rahel Klein.
Ciao, wir kommen morgen wieder.
So ist es. Machen wir Ausrufezeichen dahinter. Mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Donnerstagabend. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.